wird erzählt, dass Josef von Arimathea Besuch bekommt. Und der, der ihn besucht, war Nikodemus. Und der sagt zu Josef von Arimathea: Was? Du hast diesem Galiläer dein Grab gegeben? Sagt er drauf: Nur für 3 Tage. Meine hochverehrten Damen und meine lieben Herren, wir müssen jetzt ein technisches Problem klären. Sie schauen mich noch einmal ordentlich an, weil ich gehe jetzt in das Volk hinunter. Ich muss hier auch sehen, was ich präsentiere. Also jetzt halten Sie sich dann an das Wort: Selig, die nicht sehen und doch glauben. Diese Botschaft nur für 3 Tage ist ja die österliche Botschaft, das, wofür unsere Kirchen stehen. Und Sie haben es mit Leuten zu tun, hier in Ostdeutschland, so eine Studie, die ich selber gemacht habe, wo wir das Gefühl haben, 3/4 davon haben taube Ohren dafür. Sie sind groß geworden wie Bayern mit umgekehrten Vorzeichen. Also kein Kirchenmitglied, kein Gottesglauben, keine Auferstehungshoffnung, nichts dergleichen. Und da gibt es in diesem Land, und ich bin sehr angetan von Ihrer Gesellschaft heute, weil ich habe gedacht, jetzt komme ich nach Ostdeutschland, da treffe ich ein paar alte, aussterbende Christinnen und Christen, und da ist jetzt plötzlich so viel Leben im Haus. Aber sie sind immerhin 8% im Schnitt, die sehr engagiert glauben. Und ich möchte mit Ihnen einfach nur eine kleine Frage besprechen. Was sind Sie, die wenigen, 8%, für die vielen, nämlich diese 73%? Die kleine Mittelgruppe, die von 19% hier als kulturell beschrieben wird, die lassen wir jetzt ein bisschen außer Acht. Das sind die, die vielleicht evangelisch, aber nicht christlich sind. Davon haben wir in Österreich noch viel mehr. Wir haben sehr viele Katholiken und wir fragen immer, sind da auch einige Christen drunter? Also wir schauen uns an, was Sie, die wenigen, für die vielen sind in diesem Land. Und Sie könnten ja sagen, das machen wir einfach so, wie es in diesem alten Bild dargestellt ist, die Arche. Das sind unsere herkömmlichen Bilder. Wir hatten gedacht, wenn wir die Leute nicht in die Arche kriegen, gehen sie verloren. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe 1726 einen Brief gefunden, aus 1726, ja, dass das nicht verdreht wird. Ein Bischof aus Passau, wo ich 10 Jahre unterrichtet habe, da stellt er die Frage: Können das die Hebammen, wenn eine Geburt nicht gut geht, notfalls mit einer Spritze im Mutterschoß taufen? Notdauer. Das war notwendig. Weil man gedacht hat, wenn das Taufwasser die nicht erreicht, sind sie des Teufels für immer. 1903 habe ich gelesen, hat das preußische Gesundheitsministerium dieses nur mit den Ärzten erlaubt. Das heißt, es war eine ökumenisch verbreitete Praxis. Katholisch im Süden, protestantisch im Norden, und alle hatten wir eine Heilspanik. Wir haben gesagt, wer das Wort nicht hört und nicht getauft wird, hat keine Chance durchzukommen. Also in diese Arche passen nicht viel hinein. Augustinus hat gesagt, wenn die Zeit zu Ende ist, dann haben wir eine Massa Damnata und wenige Gerettete. Uns, Gott sei Dank. Was ist Ihr Job? Als evangelische Gemeinde, als evangelische Kirche in diesem Land. Sind Sie dazu da, um einige herauszuretten aus der Massa Damnata oder was sonst? Sie haben diese Frage. Mein Lehrer Karl Rahner hat 1954 dann einen tollen Beitrag geschrieben: Der Christ und seine ungläubigen Verwandten.
Was hoffen Sie für Ihre Verwandten, für die
Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, mit denen Sie in diesem wunderschönen Land leben? Was ist Ihr Auftrag als Kirche? Und ich dachte, ich bringe Ihnen ein paar alte Bilder mit. Völlig unverbraucht, weil sie alt sind. Also vorreformatorische Bilder, alle. Ja. Wo wir noch einsparen, so wie wir es in Zukunft und hoffentlich bald sein werden.
Weil wir müssen ein bisschen Dampf machen, dass unsere Kirchenleitungen in der Ökumene schneller werden, weil sonst wird es Zeit.
Diese drei Bilder, ich gebe Ihnen den Überblick. Das erste aus den Katakomben der alten römischen Kirche. Im Untergrund, wo sich die Kirche in den Zeiten der Verfolgung gesammelt hat, in der Frühzeit. Ein Bild von Kirche, wo ich sage, die Kirche ist die Lyra in der Hand des Christus Orpheus. Nehmen Sie das jetzt nur als Speiskarte. Ich zeige Ihnen dann ein Bild und möchte Ihnen diese Bilder so schmackhaft machen, dass Sie sie nie mehr vergessen werden. Die Bilder sind ja das, was bleiben. Die Bilder rutschen nämlich in die Tiefe des Unterbewussten. Die Worte, die bleiben oben im Kopf sitzen. Das Zweite, wie Jesus sagt, wir wären Licht und Salz. Auch das ist ein wunderschönes Bild, das Ihnen sehr helfen wird. Das Dritte, wir sind in der Nachfolge des Heilands Heiland. Machen Sie sich darauf bereit, das aus einem biblischen Text herauszulesen mit einem wunderbaren Bild aus dem Kodex Echternach 1040, das ist uralt. Und dann möchte ich Sie noch gewinnen, dem Herrenmahl ein bisschen mehr Bedeutung zu geben, als wir das gemeinhin in allen Kirchen derzeit tun. Warum? Das wird dann das Finale sein. Jetzt weiß ich nicht, ob das fromm ist, was ich sage, oder gescheit, ich hoffe beides. Nun, ich beginne also mit dem ersten Bild und erzähle Ihnen dazu die Geschichte von diesem Spielmann.
Der griechische Mythos erzählt von einem Liebenden, einem Musiker. Und dieser liebende Spielmann verliert die, die er liebt, nämlich die Eurydike, durch bösartigen Tod. Eine Schlange, eine Giftschlange, beißt sie in die Ferse und sie muss hinunter in die Unterwelt. Nun halten Sie das fest. Das ist übrigens eine Frage, über die ich mit jedem Atheisten, wo ich einen treffe, die sind ja richtig, die sind ohne die Sekten, die überzeugten Atheisten, mit denen man gut argumentieren kann. Und die Frage stelle ich Ihnen jedem: Was ist am Schluss stärker, der Tod oder die Liebe? Und ich gehe mal davon aus, so wie Sie aussehen, so lebendig wie Sie sind, haben Sie alle schon mal wirklich geliebt oder lieben noch wirklich und sind so gesehen wirklich Mensch geworden, bedrängt Sie nicht die Frage, ob die Liebe das letzte Wort hat oder doch der Tod. Und so erzählt der griechische Mythos, dass es nicht ruhen ließ, weil er so ein guter Musiker ist, kann er den Todesfluss überschreiten, Aaron setzt ihn über, der Cerberus ein Still wegen der wunderbaren Musik. Und er kommt hinunter zu Hades und Persephone in die Unterwelt. Hier haben wir eine Darstellung übrigens aus einem griechischen Krater, das ist ein Domgefäß, das steht in Karlsruhe im römisch-germanischen Museum. Hades und Persephone, die beiden Götter der Unterwelt. Halten Sie kurz fest, das Wort Hades, das brauchen wir nochmal theologisch, weil die Ostkirche bei der Auferstehung nicht die Himmelfahrt feiert, sondern die Hadesfahrt Christi feiert, dass er in die Welt hinuntersteigt.
Also, die beiden Götter sind so beeindruckt von der Liebe dieses Spielmanns, dass sie sagen, und sie sehen sie ja rechts stehen, du nimmst sie mit zurück wieder in das Land des Lebens und des Lachens.
Du kannst sie mit dir nehmen, aber den langen Weg muss sie hinter dir gehen in die Oberwelt. Und du darfst nicht umschauen. Und er geht und geht. Und je länger der Weg währt, umso größer wird sein Zweifel, ob ihm Eurydike das lautlose Schattenwesen denn wirklich folgt. Und er schaut um und verliert sie für immer. Was ist die menschliche Erfahrung, die der Mythos erzählt? Letztlich hat der Tod das letzte Wort.
Nun lebte um das Jahr 414
in Alexandrien Clemens, ein Grieche, der dort eine Katechistenschule aufgemacht hat, jung, 35-jährig war er erst,
und kannte die alte Geschichte vom Orpheus
und hat jetzt zur Geschichte des Orpheus
das Evangelium dazu gelesen.
Und das Bild war ja auch sehr verbreitet in den Katakomben, in den Begräbnisstätten unter all den Rom, in den Gängen, wo die Toten beerdigt wurden und wo sich die Christen in der Zeit der Verfolgung treffen konnten am ersten Tag der Woche, um das Herrenmahl zu feiern, das ihnen doch wichtig war.
Und hier haben wir, bitte,
hier haben wir dargestellt, Christus als den Orpheus. Und Clemens von Alexandrien erzählt die Geschichte nun so. Der eigentliche Orpheus, das ist der Christus. Und die, die er liebt, die Eurydike, das ist die Menschheit. Und diese Menschheit zu erzählen, alle religiösen Geschichten, ist hineingeraten in den Herrschaftsbereich des Todes. Das ist vielleicht für uns in der Westtradition der christlichen Kirche wichtig, weil wir sind so versessen auf die Sünde. Im Westen. Der Osten nicht. Der Osten sagt, was den Menschen geschaffen hat, ist zunächst nicht die Sünde, sondern der Tod.
Und wo jemand unter der Wunde des Todes leidet, wird er böse.
Das ist die Folge, die Schuld von der Wunde des Todes. Daher sagen sie auch, er muss geheilt werden, der Mensch, von der Wunde des Todes. So wie Christus seine Eurydike von der Todeswunde heilen will. Und so sagen wir jetzt bis in unsere Glaubensbekenntnisse hinein, und wenn Sie das nächste Mal dieses Beten hören, werden Sie sich an den heutigen Tag erinnern. Da heißt es nämlich wieder, wie im Orpheus-Mythos, die Nacht gestiegen in das Reich des Todes. Wie der Orpheus steigt Christus in die Unterwelt, um Eurydike zurückzuführen. Und Sie haben auch biblisch, wie Sie sehr gut informiert sind, im Ohr, dass Jesus einmal sagt, wer die Hand an den Flug legt und umschaut, ist meiner nicht wert. Also Christus geht zurück und uns sagt wieder zu Alexandrien, was für eine Erzählung. Nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern die Liebe.
Und unsere alten Geschichten und unsere alten Gesänge, die singen das auch in der Osterliturgie, Tod und Leben fochten einen unbändigen Zweikampf. Der Anführer des Lebens stirbt zum Leben erweckt.
Sie halten fest, die dir wahrscheinlich noch mehr geliebt hat als den Jüngern lieb war, die Maria von Magdala, würdigt er als Erste und sagt, da bin ich auferstanden, nicht in den Fesseln des Todes geblieben. Und die Ostkirche sagt dann, und er steigt nun in den Hades. Und da gibt es eine Darstellung in der Choruskathedrale in Istanbul, Ostkirchlich, wo Christus dann rauszieht aus der Hölle Adam und Eva, also die Menschheit. Und dann singen wir immer, die Welt ist gerettet. Also wenn ich mit meinen Atheisten diskutiere, was ist am Ende stärker, der Tod oder die Liebe, dann sage ich auch auf den ersten Blick der Tod. Aber ich hoffe, dass er nicht das letzte Wort hat. Und ich habe eine ganz alte Erzählung dafür, nämlich die von Jesus, dass er nicht im Tod geblieben ist, sondern ins Leben zurückgekehrt ist.
Was ist die Kirche in diesem Zusammenhang?
Und halten Sie schon fest, es geht nicht um die Kirche in dieser alten Geschichte, sondern um Gott und die Menschheit. Ja? Auch nicht um uns Christen, so leid uns das freut. Es geht um alle. Gott ist auch ein Gott der Atheisten. Und Gott ist ein Gott der Muslime und Gott ist ein Gott der Buddhisten, haben Sie diese Universalität. Nehmen Sie die bitte heute mit. Ich möchte vor allem Sie weit machen, aus unserer konfessionellen Enge herausführen. Sie müssen sagen, Gott ist ein Gott aller. Und wenn wir etwas zu sagen und zu tun haben, dann arbeiten wir im Namen Gottes für alle.
Aber was haben wir zu tun, um noch einmal auf dieses Bild zu schauen.
Dann sagt der Clemens, die Kirche ist nicht mehr und nicht weniger als die Lyra in der Hand des Christus Orpheus. damit zugunsten der Eurydike, der Menschheit, erklingt ein Lied des Lachens, der Hoffnung und der Auferstehung. Was für eine Vision von Kirche. Wenn ich Umfragen mache, dann sagen mir die Leute immer, die Kirche steht für eine dunkle Sexualmoral. Wenn ich den Clemens von Alexandrien höre, dann steht er für das Lied des Lachens und der Hoffnung und der Auferstehung. Und ich glaube, wir brauchen einen tiefen Perspektivenwechsel, um wieder ein Ort der Hoffnung, eines Liedes der Hoffnung zu werden.
Dasselbe kann man jetzt noch einmal mit der ganz jungen Kirchenlehrerin darlegen, nämlich der Hildegard von Bingen, die ein ganz tolles Bild uns geschenkt hat.
Sie haben mitgekriegt, die katholische Kirche unter ihrem Papst Benedikt, ihr Deutscher ist nur, andere ist noch nicht ihr Papst, das ist der Bruder dann am Schluss. Also, er hat dann gesagt, diese Hildegard von Bingen erheben wir zur Lehrerin der Christenheit. Sie erinnern sich schon, sie hat ja im Welthundert herum gelebt, das ist auch alles vorreformatorisches Gemeingut.
Hildegard von Bingen schaut den Gott und die Welt und damit die Schöpfung.
Ein Wahnsinnsbild für mich. Ich habe das übrigens gebraucht, als ich in Peking im Priesterseminar Pastoraltheologie unterrichten musste und gemerkt habe, mit unserer konfessionellen europäischen Theologie komme ich nicht weiter. Die ist zu eng. Ja? Sondern da müssen wir zusehen, wie wir weit werden. Die Theologen dort haben mich gleich gefragt, ja, aber was ist mit unseren Maoisten und mit den Buddhisten und den Konfuzianisten und den Taoisten? Wer ist Gott für sie und wer sind wir für sie? Und um diese Frage ging es dann, und da habe ich dieses Bild entdeckt, habe ich gedacht, das ist wunderbar. Weil ich habe dann auch dazu, also zunächst sehen Sie ja Gott und dann Christus, den feurigen, göttlichen Leib, in dem die ganze Schöpfung stattfindet. Wir haben auch im Chor Apostelgeschichte, in ihm reden wir, bewegen wir uns und sind wir. Es gibt nichts, was nicht in Gott stattfindet. Halten Sie das auch einmal fest. Das ist auch eine ganz wichtige Aussage unserer Theologie, dass Gott nichts fremd ist, dass ihm alles ganz nahe ist,
gleichsam so wie ein noch nicht geborenes Kind im Schoß der Mutter ist, so
steht ja wieder das dargestellt, ganz weiblich wird Gott von der Hildegard von Bingen dargestellt, wie eine Schwangere praktisch, und da geht Gott schwanger mit seiner Schöpfung, um sie vollendet gebären zu können.
Und dann habe ich dazu entdeckt, diesen tollen Text aus dem Kolosserhymnus, wo diese Menschheit, die dargestellt ist, diese Person in der Mitte, auf den hin ist alles erschaffen, da sagt der Kolosser-Hymnus als ein alter Hymnus aus der frühchristlichen Liturgie,
er, Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes,
der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden,
alles ist durch ihn und auf ihn wie geschaffen. Vollendung heißt, bei Christus ankommen.
Und ich glaube, wenn wir das theologisch deutlich sehen, dann gilt das für alle. Auf ihn, den allumfassenden Christus, sind die Muslime erschaffen und die Buddhisten und die Atheisten und die spirituellen
Vagabunden und wir Christen auch. Wir haben alle das gleiche Ziel. Ich frage Sie mal so, können Sie einer jungen 17-Jährigen, die so atheistische Karriere hat, erklären, wofür wir Christen stehen. Was ist das Eigentliche? Was ist der Weg in die Vollendung?
Ich habe einen Text gefunden von Hans Urs von Balthasar,
der sagt, meine, das ist von keiner gesprochen, meine Nichte, auch eine erklärte Atheistin, wann ist sie für mich auf dem Weg in die Vollendung und in das Heil? Diese Frage würde ich gerne von Ihnen beantwortet wissen. Wie kann ich sehen, ob ein Atheist auf dem Weg zum Heil ist? Wenn Sie traditionell denken, werden Sie sagen, wenn er sich für die Kirchengemeinde interessiert. Wenn ich Matthäus 25 lese, dann sage ich, wenn er handfest liegt. Spüren Sie den Unterschied ein bisschen? Denn durch Gott nicht jemand, der getauft ist und das Wort gehört hat, dass man alles gut sein. Nicht durch Gott, der Rosenkränze gebetet hat, jetzt wenn ich einmal katholisch und ans Fegfeuer glaubt, sondern durch Gott, er geliebt hat. Die Armen, die Kranken, die Durstenden, die Gefangenen, die Toten beerdigt, und dann haben wir noch hinzugefügt, die geistigen Werke handfester Barmherzigkeit. Also durchkommt der, der so ist wie Gott, dessen Ebenbilder ist, ein Liebender. Die kommen in die Vollendung. Dafür steht Christus, und dafür reden wir und das enthüllen wir. Bei den Menschen geschieht das verhüllt. Die haben keine Ahnung, was da passiert, letztlich im Grunde, wenn sie lieben, dass sie auf dem Weg in die Vollendung sind. Die von Simone Weil, ein wunderbares Zitat, die sagt, wenn Gott jemand lieben will, ohne dass er das merkt, ist er bei den Atheisten am besten dran. Ein sehr weiser Satz. Und vielleicht haben sie selber in ihrer Verwandtschaft Kinder, die nicht zum Glauben kommen. Weil für sehr viele Eltern, die dann ganz beunruhigt sind und sagen, was haben wir falsch gemacht? Ich sage immer, ich rate euch zu dem Gebet, lieber Gott, wir haben alles Erdenkliche getan bisher. Und jetzt bist du wieder ganz alleine. Dieses Vertrauen, dass Gottes Geist mit jedem Menschen im Innersten wohnend diesen Weg geht. Im Innersten wohnend in jedem Menschen, sagt Teresa von Avila, auch einer der großen Mystikerinnen des Mittelalters, sie sagt, in der inneren Burg der Seele wohnt in jedem Menschen Gott. In jedem Menschen, weil jeder ein Abbild, ein Ebenbild, eine Wohnung Gottes ist. Was ist unser Job als Christen? Und ich glaube nicht, dass nur wir auf dem Weg in die Vollendung sind. Weil ich oft sehe, dass wir uns mit der Liebe schwerer tun, als manche, die nicht zu uns gehören. Ich sage das einmal ehrlich und beobachte das auch, dass viele sich solidarisch, die Gerechtigkeit, als Gott was alles engagieren, während wir manchmal nur Halleluja schlüpfen, fromm sind. Das ist zu wenig. Sondern wir haben Handfest zu lieben.
Und dann sagen wir aber, was ist unsere Aufgabe?
Jesus, glaube ich, Licht der Welt zu sein. Hans-Urs von Walde ist ein ganz konservativer Theologe, der sagt, wir enthüllen. An uns kann etwas sichtbar werden. Wer uns trifft als Gemeinschaft einer evangelischen Kirchengemeinde, kann ablesen, was Gott mit allem im Schild hat. Das ist unsere Berufung. Das heißt, Licht der Welt zu sein. An uns kann man das ablesen. Und jetzt buchstabiert es einfach durch, das ist ja ihr alltägliches gemeindliches Geschäft. Was tun sie dann, damit die Leute das erkennen?
Woran können die Leute erkennen, dass wir Licht der Welt sind oder dass wir alle auf diesem Weg hin sind?
Bevor ich Ihnen dann noch ein Bild zeige, aber die Gegenrichtung. Wir sind nicht blauäugig und naiv, wenn wir theologisch die Welt beschreiben. Schauen Sie sich an, was wir entdecken. Wir entdecken ein wachsendes Niveau von Ängsten. Wir entdecken im Umkreis der Angst, Gewalt, Gier und Lüge. Das sind die drei ganz großen dämonischen Mächte der modernen Gesellschaft. Gewalt, Gier und Lüge. Das heißt, weil die Angst und die Gewalt und die Gier und die Lüge genau das Kontrastprogramm sind zu dem, was wir werden sollen, nämlich liebende Menschen, haben wir den Menschen in einer ganz zerrissenen Situation. Gottes Geist treibt ihn zur Liebe und die dämonischen Gegenmächte behindern ihn daran. Was ist der Herr, sagt Jesus, die zweite Aufgabe seiner Jüngergemeinden? Nicht nur enthüllen, sondern heilen. Wenn Sie die zweite Geschichte, danke, Entschuldigung, danke. Wenn Sie die zweite Geschichte anschauen, die wir dann Erbschulden nennen, ich kann Ihnen das jetzt nicht groß ausbreiten, das sind ganz große Theorien heute von René Girard und Monika Renz und Eugen Trevermann, von Kierkegaard, von Eugen Wieser, von Benedikt XVI, dass es immer die Angst ist, die uns böse macht. Geben Sie dem Thema der Angst eine große Bedeutung. Und dann würde ich meinen, dass es eine große Aufgabe der Kirche daher ist, Salz der Erde zu sein. Also den Menschen zu heilen. Also nicht nur zu sagen, woraufhin er berufen ist, sondern wie er diesen Weg auch gehen kann. Wo konzentriert er sich in Zukunft, eine Gemeinschaft zu sein, wenn man diesen Boden betritt, wird die Angst vor dem Tod um sich selber, vor dem eigenen Mittlerwert, was immer für Ängste wir haben, kleiner. Wird die Angst kleiner, wird die Liebe größer. Das ist die Regel. Weil in allen Studien, die wir haben, es immer die Angst ist, die entsolidarisiert. Und wenn Sie mich dann fragen, was ist Ihre Aufgabe, unsere Aufgabe in einem Europa, wo das Christentum schrumpft auf eine kleine qualitative Schale, dann sage ich, den Menschen zu zeigen, wo es hingeht und ihnen Orte zu geben und Wege und Anleitungen zu geben, wie sie von ihrer Angst, vor allem vor dem Tod, geheilt werden können. Sie machen das, indem sie füreinander leben. Sie machen das, indem sie, wenn man sie fragt, das auch erzählen und ausdeuten. Und sie machen das, indem sie die Liturgie feiern, die Feste unseres Glaubens. Sie können selbst meditieren, was ist das Wichtigste. Ich sage, keines von den drei, alle drei sind gleich wichtig. Das ist so wie der Liebe, dass man für jemanden einsteht, einen Stand feiert. Ja. Und die Liebe auch eingesteht, dann haben sie auch wieder diese drei Ebenen. Und erst zusammen ergeben sich intensives Leben. Intensives Gemeindeleben heißt immer Leben, Erzählen, Feiern. Das sind die drei ganz simplen Dinge. Und das in einer sichtbaren Öffentlichkeit. Machen Sie das nicht nur privat, das ist zu wenig. Als Gemeinschaft müssen Sie auf dem Berg stehen, sodass Sie der Gesellschaft sichtbar werden. Wie Sie die Sichtbarkeit heute vor allem bei den Jugendlichen erreichen, das ist auch eine Frage, ob das mehr über Internet oder mehr über den Gemeindebrief geht. Sie können ja wählen, aber es geht sicher schneller über Facebook und YouTube als über den Gemeindebrief, der eine Lektüre eher für die Senioren und bei uns in Österreich ist. Ich komme zum letzten und dritten dieser Bilder, das mich auch sehr berührt. Was ist unsere Aufgabe? Auch wir haben die Kirche dargestellt, Heiland zu sein. Diese Geschichte ist Ihnen vertraut, dass Jesus die Nacht am Berg verbringt, also in der Gottesnähe. Und dann geht er herunter und veröffentlicht in einer Handlung Gottes Plan für den Menschen. Sie sehen das, dass Jesus in der linken Hand die Rolle trägt, das Gesetz. So wie Mose herabstieg und die Tafeln der 10 Gebote Gottes brachte, bringt Jesus das Gesetz Gottes. Was ist seine Botschaft? Dann braucht man nur schauen, was er tut. Und mir ist sehr wichtig, dass bei Jesus nicht nur die Theorie zählt, sondern noch glaubhafter, das ist und provokanter ist, das ist, was er tut. Und beachten Sie, er kommt runter und bricht zunächst das profane Gesetz. Das ist auch spannend, natürlich unsere Pfarrer lachen darüber, dass Jesus auch ungehorsam war, wenn es um Absichten Gottes geht und unsere kirchlichen Gebote Gottes Absichten mehr verdunkeln als enthüllen. Also geht er zu einem, der nicht mehr dazugehört, der am Rand des Lebens war. Schauen Sie an, wie der Buchmaler den Zeichner, ein Mönch aus der Inselreihe, auch Benediktiner. Er ist richtig, geht er in die Knie und er ist völlig unansehnlich. Er ist einer, der zu den Toten gerechnet wird in Israel. Einer, den man nicht mehr begegnen darf, weil er abgeschrieben ist, weil er tot ist, weil er aus der Gemeinschaft hinausgesetzt ist und nichts mehr zu sagen hat, nicht mehr tut an seinem Leben, nicht mehr dazugehört. Und Jesus geht auf den zu, berührt ihn und heilt ihn. Er heilt ihn, weil er ihm Ansehen gibt, den Unansehnlichen. Oft beginnt die Heilung von der Angst, indem man einen Menschen ansieht und anhört. Und dann sagt er, berühre ich ihn und bring ihn wieder zurück ins Leben. Und er muss zurück zu den Priestern und das Opfer darbringen. Heute hätte Jesus gesagt, geh zum Magistrat und lass dir bescheinigen. Du bist wieder Mitglied. Du bist gesund und gehörst dazu. Übrigens auf der Insel Reichenau, die zu dir reist, die ich Ihnen sehr empfehle, weil sie auch von der Natur her schön. Da ist die Kirche St. Georg so erzählt, dass es auf einer Seite alle Totenerweckungen eingetragen in Fresken. Die Heilung des Aussätzigen ist unter den Totenerweckungen. Da wird einer wieder zurückgeliebt in das Leben. Haben Sie den Satz? nehmen Sie ihn mit als Logo für Ihre Gemeinde. Da wird einer zurückgeliebt in das Leben. Durch Ansehen, durch Berührung, durch das Gefühl, du gehörst zu uns. Wir exkommunizieren dich nicht. Das Wort aussetzen, das sagt ja aussetzen, sondern wir holen dich herein, du gehörst wieder zu uns. Und nun haben sie die Kirche dargestellt, auf diesem Weg. Wieder ihre Gemeinde. Wer sind sie? Was ist ihr Job? Was ist ihre Mission, ihr Auftrag? Und dann sehen sie hinter Jesus zwei Männer. Die Frauen bitte ich jetzt in Absicht, wir sind noch im Mittelalter. Man hat schon vergessen, dass die erste Apostolin, die Maria von Magdala war, und die Jünger damals übrigens gesagt haben, sie hielten das alles für ein Geschwätz. So haben die ersten Bischöfe reagiert auf die Botschaft der Frau. Uninteressant zu hören. Nicht und dann sehen wir Petrus und Johannes das Recht und die Liebe und sie tragen die Kleider Jesu. Das heißt, die Kirche bedeutet in der Spur Jesu zu gehen und was macht der Petrus? Das ist so typisch für die Kirche. Beachtlich, er schaut auf seine Hand. Das heißt, er schaut zunächst das, was Jesus tut, er schaut Jesus auf die Finger, buchstäblich, und sagt, meine Aufgabe ist nichts anderes, als so wie Jesus zu handeln. Jesus gemäß. Also will den Menschen Ansehen geben, ihn so zu berühren am Herz und Leib, dass er heilig werden kann. Ein wenig von der Angst geheilt wird, ihn in der Tiefe der Seele umtreibt. Und dann sagen sie, wir sind eine Gemeinschaft, zu der haben sie gehört, hier bist du dabei, bist einer von uns. Wenn nur ein Gott ist, ist letztlich jeder einer von uns. Der mittelalterliche Buchmaler macht daraus eine ganz einfache Predigt, indem er hinten das biblische Ereignis Zeitgenossen hineinmalt. Zeitgenossen, das heißt, lass dich selber in dieses Ereignis ein. Wenn du diese Geschichte hörst, wenn du dieses Bild anschaust, sei doch bereit und fang an, den Weg Jesu zu gehen. Und dann gehört es zur alten Weisheit der spirituellen Meister, sich in einer der Figuren zu identifizieren. Das ist natürlich das Nächstliegende, während der Zeit genossen schon viel spannender wäre, sich auch manchmal im Aussetzen wiederzufinden, der Heilung bedürftig. Dann hören wir, dass der verwundete Arzt der bessere Arzt ist, der die Leiden kannte, kann auch besser von den Leiden heilen und erst an dritter Stelle lernt man dann hinter Jesus herzugehen. Und das ist die eigene Identifikation, die ihnen abverlangt wird, selber wie Jesus zu sein, wie er zu handeln und den Menschen zu bewegen. Schauen Sie nicht auf den Erfolg, schauen Sie lieber auf die Qualität Ihres Seins und Ihres Tuns. Ich glaube, darauf kommt es an. Und alle Unternehmensberater sagen, schauen Sie auf Amnesty International, auf Greenpeace, die sind öffentlich präsent, nicht wegen ihrer großen Zahl, sondern wegen der Qualität für das, was sie einstehen. Und das ist vielleicht doch ganz gut, dafür einzustehen. Also schauen Sie nicht, ob Sie die Leute dann gewinnen für das Gemeindeleben, aber sehen Sie zu, dass Sie das Herz dieser Menschen erreichen. Lassen Sie mich mit einer kleinen Erzählung schließen. Ich habe das unlängst erlebt, als ich von Berlin zur Synode in Blau gefahren bin, wo es um die ganz große Frage ging, wie diese drei großen Kirchengebiete, Bonn, Mecklenburg und Hamburg, sich zu einer Fusion zusammenfügen könnten, ohne dass es eine Konfusion wird. Dann war ich eingeladen zu einem Vortrag und der erste Zug kam nicht in Berlin und der zweite Zug hatte eine Stunde Verspätung. Ich kann nicht fragen, ich hätte immer Leute an der Bahn und wenn mich das vorstelle, schon interessiert und so auch. Und dann war schon eine 41-jährige Anästhesistin, wir saßen dann im gleichen Abteil und ich habe mir angewöhnt, immer die Frage zu stellen: Sind Sie auch spirituell? Hat das gehen, ganz deutlich. Weil entweder sagen dann die Leute, was ist das? Alles erklären. Oder sie sagen, natürlich bin ich spirituell, dann sage ich, was meinen Sie damit? Aber sie sind voll im Thema. Wir haben ja eine Stunde über Gott und die Welt diskutiert, die wusste und ahnte, dass er eine gelernte Atheistin ist und so wie man halt in Ostdeutschland groß wird, die Wahrscheinlichkeit, dass er groß hat, auch alles gestimmt. Wir haben dann frank und frei geredet, mit viel Respekt. muss sich vorstellen, der gelernte Atheist hat mit der Einstiegsdroge in die Hauptstudie ein Gespräch eine Stunde lang mit hoher Wertschätzung und großer Neugierde von mir, wie sie denn mit ihrem Leben und so. Das hat mich halt alles interessiert, wie es ihr geht und so, was sie umtreibt und was sie glaubt und hofft und so. Und ob der Tod stärker ist, als der Widerstand. Dann sagt sie, glaubt sie an Gott? Sage ich, ja. Es ist zwar genauso schwierig, ihn wegzuglauben, wie herzuglauben. Hast du den Satz? Ihn wegzuglauben ist genauso schwierig, wie ihn herzuglauben. Und lesen Sie bitte unbedingt das Buch von Thomas Schalig, einem Prager Theologen, Geduld mit Gott. Wo er sagt, die Atheisten fragen auch nach Gott, aber sie hören zu früh auf zu fragen. Also eine hochinteressante Lese, die Sie in diesem Buch sehr gut abgehandelt finden, mit sehr praktischen Geschichten, die da drin sind. Also sage ich ja. Ich glaube, ich setze mein Leben darauf. Dann sage ich, bevor ich schon schnell aussteigen muss, aber sie wollten zwei Fragen stellen. Das ist die zweite Frage. Dann sagt sie, beten Sie zu dem Gott. Das hat mich überrascht. Ich glaube, die hatte ein Gespür, dass man an Gott nur glaubt, wenn man in ein Verhältnis tritt. Würden Sie das heraus, aus dieser Frage spüre ich das heraus. Wenn ich ein Verhältnis habe und dieser Gott wie ein Felsen ist, auf den ich mein Leben gebaut habe. Und wenn Sie das den Leuten, und ich habe mich da sehr als Vertreter der Kirche damit gefühlt, das war Kirche nur, dass ich da war, das wünsche ich Ihnen auch, solche Begegnungen, wo Sie mit den Leuten ins Gespräch kommen, und was mir sehr wichtig ist, wo Sie so viel Vertrauen gewinnen in ein Gespräch, dass man Ihnen dann die entscheidende Frage stellt. Glauben Sie an Gott? Und beten Sie zu den Wirken. Danke für Ihre
Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Unterstützung.